NDR Info. Echo des Tages.
Guten Abend und willkommen zum Echo des Tages, unter anderem mit folgenden Themen. Razzia gegen Islamisten mit Anschlagsplänen. Syrien-Geberkonferenz in London beschließt Milliardenhilfe. Außenminister Steinmeier auf diplomatischer Mission in Saudi-Arabien. Generalstreik in Griechenland. Weiberfastnacht im Rheinland. Am Mikrofon begrüßt Sie Ulrike Bosse. Deutschland ist ein Ziel für Terroristen, ebenso wie Frankreich oder andere europäische Staaten. Bundesinnenminister de Maizière hat das mehr als einmal gesagt. Zum Glück und dank der Aufmerksamkeit der Sicherheitsbehörden ist bei uns noch kein Attentat passiert. Heute gab es Razzien in mehreren Bundesländern gegen Islamisten. Es gibt Hinweise auf Anschlagspläne in Berlin. Was genau die jetzt Festgenommenen geplant hatten, wird allerdings noch ermittelt. Aus Berlin berichtet Michael Götschenberg.
Heute Morgen schlugen die Ermittler zu. Hunderte Polizisten waren zeitgleich in Berlin, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen im Einsatz. Durchsucht wurden zwei Wohnungen und zwei Betriebe in Berlin sowie eine Flüchtlingsunterkunft bei Hannover und in Attendorn in Nordrhein-Westfalen. Bei den Razzien wurden drei Personen festgenommen, zwei mutmaßlich gewaltbereite Islamisten und eine Frau. Gegen sie lagen bereits Haftbefehle wegen anderer Delikte vor. Weitere Festnahmen gab es zunächst nicht, obwohl die Ermittler der Gruppe vier Männer zurechnen. Für Medienberichte, wonach zwei Männer auf der Flucht sein sollen, gibt es keine Bestätigung. Sie wurden lediglich nicht verhaftet, da es gar keine Haftbefehle wegen eines möglicherweise geplanten Anschlags gab. Dass der Generalbundesanwalt den Fall nicht an sich gezogen hat, sagt auch etwas über die Brisanz. Bei Terrorgefahr ist der Generalbundesanwalt immer zuständig. Auch das Bundeskriminalamt war heute Morgen nicht an den Razzien beteiligt. Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft Berlin wird die Gruppe verdächtigt, einen Anschlag in Berlin geplant zu haben. Wie konkret diese Pläne waren, ist jedoch noch völlig offen. Es sieht zumindest nicht danach aus, als habe man einen Anschlag nur knapp verhindert. Im Zentrum der Ermittlungen steht ein 35-jähriger Algerier, der in einer Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Attendorn im Sauerland festgenommen wurde. Auf ihn war das Bundesamt für Verfassungsschutz aufmerksam geworden. Er soll in Syrien für den IS gekämpft haben. Auf Fotos, die den Behörden vorliegen, posiert er mit Waffen. In Algerien wird er wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung gesucht. Den deutschen Behörden liegt ein Auslieferungsersuchen vor. Der Mann ist nach RBB-Informationen als Flüchtling getarnt, nach Deutschland mit einem syrischen Pass eingereist. In der Flüchtlingsunterkunft lebte er mit seiner Frau. Sie wurde am Nachmittag ebenfalls festgenommen. Unklar ist jedoch, warum er den IS verlassen hat und ob er hier möglicherweise im Auftrag des IS Anschläge verüben sollte. Über den Hauptverdächtigen gerieten auch die drei anderen Verdächtigen ins Visier der Ermittler. Dazu gehört auch ein Algerier, der in Isernhagen bei Hannover in einer Flüchtlingsunterkunft untergebracht ist. Er wurde nicht verhaftet, soll aber in den kommenden Tagen vernommen werden. Der Mann war mindestens einmal nach Brüssel gereist und hatte sich dort wohl auch in Molenbeek, dem islamistischen Hotspot der belgischen Hauptstadt, aufgehalten, heißt es in Sicherheitskreisen. Ob die Gruppe tatsächlich konkrete Pläne hatte, einen Anschlag in Berlin zu verüben, muss nun die Auswertung der sichergestellten Handys und Computer ergeben. Die Gruppe habe sich auffällig konspirativ verhalten, heißt es in Sicherheitskreisen. So habe man häufig die Handys gewechselt und darauf geachtet, nur verschlüsselt zu kommunizieren. Bei den Durchsuchungen wurden jedoch keine Waffen gefunden. Die Auswertung der Kommunikation dürfte einige Zeit in Anspruch nehmen.
Als die Vereinten Nationen im vergangenen Jahr die Lebensmittelrationen für syrische Flüchtlinge im Libanon kürzen mussten, weil die Helfer kein Geld mehr hatten, machten sich viele Flüchtlinge auf nach Europa. Das war noch bevor Angela Merkel Schutzsuchende in Deutschland ausdrücklich willkommen hieß. 5 Jahre dauert der Bürgerkrieg in Syrien mittlerweile. 4,5 Millionen Menschen haben sich in die Nachbarländer geflüchtet. Für sie sollte heute bei einer internationalen Geberkonferenz in London Geld gesammelt werden. Und tatsächlich wurden Milliarden zugesagt. Die Details aus London von Stefanie Pieper.
Den Menschen in Syrien und den Flüchtlingen in den Nachbarländern, die in der Hoffnungslosigkeit versinken, neue Hoffnung zu geben und damit zugleich zu verhindern, dass sich noch mehr von ihnen auf den gefährlichen Weg nach Europa machen. Das war das Ziel dieser Syrien-Geberkonferenz in London. Und der britische Premierminister David Cameron als Gastgeber ist an deren Ende hoch zufrieden.
Die heutige Konferenz hat die größte Summe aufgebracht, die jemals an einem Tage als Antwort auf eine humanitäre
humanitäre Krise zusammengekommen ist. Mehr als 10 Milliarden Dollar.
Umgerechnet etwa 9 Milliarden Euro haben die anwesenden 70 Staaten also versprochen, deutlich mehr als bisher. Auch die Bundesregierung stockt ihre Hilfe auf. 1 Milliarde für die humanitären Hilfsprogramme der Vereinten Nationen in diesem Jahr, weitere 200 Millionen, um Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen Schule und Ausbildung zu ermöglichen und dann noch einmal 1,1 Milliarden in den beiden kommenden Jahren. Bundeskanzlerin Angela Merkel richtete an die betroffenen Länder in der Region Worte des Dankes.
An die Türkei, an Libanon, an Jordanien, die in unvorstellbarer Weise mit ihrer Bevölkerung ihr Leben und ihren Wohlstand jetzt teilen, um Flüchtlingen aus Syrien eine Heimat zu geben. Und jeder von uns, der zum Beispiel in europäischen Ländern Flüchtlinge aufnimmt, weiß, was es bedeutet.
Merkel wertete die Zusagen als ein wichtiges Signal. Für die Bundeskanzlerin ist der Erfolg dieser Konferenz wichtig. Nicht zuletzt, weil sie unter Druck steht, die Ursachen für die Flucht nach Europa zu bekämpfen. Die Vereinten Nationen hatten den Hilfsbedarf für die Region allein in diesem Jahr auf rund 8 Milliarden Euro beziffert. UN-Generalsekretär Ban Ki-moon nutzte die Gelegenheit, um in London an die Konfliktparteien in Syrien zu appellieren.
Die kommenden Tage sollten dazu genutzt werden, an den Verhandlungstisch zurückzukehren und nicht dazu, weitere Geländegewinne am Boden zu sichern. Die internationale Gemeinschaft sollte humanitäre Fortschritte erzielt haben, wenn die Gespräche weitergehen.
Gestern waren die Gespräche in Genf über eine dauerhafte politische Lösung in Syrien vertagt worden. Auch Merkel und Cameron riefen die Regierung in Damaskus zu einer Waffenruhe auf. Die Kanzlerin machte mit Blick auf das für die Region eingesammelte Geld klar.
Das alles ersetzt nicht den politischen Prozess, der mit Nachdruck vorangetrieben werden muss und bei dem wir alle dazu aufrufen müssen, insbesondere das Assad-Regime und alle, die sie unterstützen, dass wir jetzt wirklich dazu kommen, dass nicht weitere Not entsteht.
Eine Botschaft an die Adresse Russlands, das auf der Geberkonferenz zwar vertreten war, sich beim Spenden aber vornehm zurückhielt. Auch die Golfstaaten, abgesehen von Kuwait, sehen sich ungeachtet aller Appelle bislang nicht in der Verpflichtung, besonders freigebig zu sein. Internationale Hilfsorganisationen begrüßten die in London gemachten Zusagen, drängen aber zugleich darauf, dass das versprochene Geld auch tatsächlich fließt. Premier Cameron bilanzierte:
Today has been and is a day of hope.
Heute war, heute ist ein Tag der Hoffnung, ein Tag, an dem wir Leben retten und den Menschen die Chance auf eine Zukunft, auf ein Leben geben.
Dass die westlichen Staaten, auch Deutschland, diesmal tiefer in ihre Schatullen greifen als bei früheren Konferenzen, hat auch mit ihrer unmittelbaren Betroffenheit zu tun. Fehlt heute die Hilfe, dann landen morgen noch mehr Flüchtlinge aus Syrien in Europa.
Milliarden Euro sind zugesagt, aber was bringt die Geberkonferenz für Syrien tatsächlich? Dazu jetzt der Kommentar von Jens-Peter Marquardt.
Es ist ein Zeichen der Hoffnung, dass die internationale Staatengemeinschaft deutlich mehr Geld für die Flüchtlingshilfe bereitstellt. In den vergangenen Monaten langte das Geld nicht einmal für die Lebensmittel, die in den Lagern dringend benötigt wurden. Die Geberländer hatten sogar die dürftigen Zusagen nicht eingehalten, die sie auf der vorigen Konferenz abgegeben hatten. Menschen in den Flüchtlingslagern verhungerten. Ein Armutszeugnis für die Weltgemeinschaft, das zur Folge hatte, dass der Flüchtlingsstrom aus Syrien noch stärker anschwoll. Spätestens seitdem ist der syrische Bürgerkrieg auch im Herzen Europas und anderen Teilen der Welt angekommen. Es ist also auch im ureigenen Interesse der Länder außerhalb der Region, die Geldbörsen zu öffnen. Im deutschen Interesse zum Beispiel, wo aus dem »Wir schaffen das« inzwischen bestenfalls ein konditioniertes »Wir schaffen das, wenn es nicht noch mehr werden« geworden ist. Oder in Großbritannien, das sich mit der großzügigen Hilfe für Syrien und die Nachbarstaaten von der zumindest moralischen Verpflichtung freikaufen will, sich an einer gerechten Verteilung der Flüchtlinge in Europa zu beteiligen. Aber reichen die heute zugesagten Milliarden? Noch immer halten sich reiche Golfstaaten mit Hilfszusagen zurück. Sie könnten mehr tun. Und Russland steckt die Rubel lieber in Bomben als in humanitäre Hilfsprogramme. Das verschlimmert die Lage eher, als dass es sie lindert. Die Menschen in Syrien fliehen auch vor den russischen Bomben. Die Hilfsorganisationen können in und um Syrien die Not der Menschen ein bisschen lindern. Aber auch die heute zugesagten Milliarden können die Ursachen der Not nicht beseitigen. Das könnte nur eine Friedenslösung in Syrien. Und die ist nach den erst einmal gescheiterten Genfer Friedensgesprächen außer Sicht geraten. Die Hilfsmilliarden können die Not nur einigermaßen eindämmen. Man kann mit ihnen versuchen zu verhindern, dass noch weitere Länder zu Failed States, zu gescheiterten Staaten werden und auch dort Terroristen das Kommando übernehmen. Länder wie Jordanien und der Libanon stehen vor dem Zusammenbruch. 1,4 Millionen syrische Flüchtlinge im 6,5 Millionen Einwohnerland Jordanien. 1,5 Millionen syrische Flüchtlinge im 4 Millionen Einwohnerland Libanon. Das können diese beiden Länder nicht schaffen, zumal sich unter diese Flüchtlinge auch immer mehr IS-Kämpfer mischen. Der frühere Bundesverteidigungsminister Peter Struck hatte einmal gesagt, Deutschlands Sicherheit werde auch am Hindukusch verteidigt. Mit gleichem Recht könnte man heute sagen, die deutsche Sicherheit werde auch in Ländern wie dem Libanon und Jordanien verteidigt. Auch dafür werden die heute zugesagten Milliarden gebraucht.
Ein Kommentar von Jens-Peter Marquardt aus London. Während die Bundeskanzlerin in London über Hilfe für syrische Flüchtlinge verhandelte, befand sich Bundesaußenminister Steinmeier in diplomatischer Mission in Saudi-Arabien. Wie zuvor im Iran warb er dort um Kooperationsbereitschaft für Friedensgespräche für Syrien. Auch und gerade, nachdem die Gespräche unter Leitung der UN in Genf gestern unterbrochen werden mussten, kaum dass sie begonnen hatten. Christina Nagel war mit dem deutschen Außenminister in Riad.
Der deutsche Außenminister machte aus seiner Enttäuschung keinen Hehl. Der UN-Sondergesandte de Mistura habe keine andere Möglichkeit gehabt, als die Gespräche zu unterbrechen. Wer dafür verantwortlich ist, liegt für den saudischen Außenminister Jubair auf der Hand. Das syrische Regime habe nie ernsthaft reden wollen. Auch wenn die Situation nun wieder schwieriger sei, aussichtslos sei die Lage nicht, betonte Steinmeier.
Weil ich glaube, das Interesse von allen Seiten, das Wiener Format zu erhalten, auch die gefundene Basis für die Gespräche zu erhalten, die Prinzipien zu halten, ist für alle Seiten wichtig genug, um auf dieser Basis wieder zueinander zu kommen.
Jetzt gehe es darum, nach Lösungen zu suchen, die Vermittlungsgespräche noch einmal mit größerer Intensität fortzusetzen.
Ich glaube, dass wir in den nächsten Tagen gerade auch mit Russland darüber sprechen und sprechen müssen, wie insbesondere auf der humanitären Seite Verbesserungen der Situation vorgenommen werden können. Und diese Gespräche werden stattfinden.
Eine Möglichkeit, ein Treffen im Wiener Format im Vorfeld der Münchner Sicherheitskonferenz. Hier könnte ausgelotet werden, wie eine mögliche Paketlösung aussehen könnte, um zumindest humanitäre Hilfe für belagerte Städte möglich zu machen.
Ich glaube, dass gerade jetzt auch der Druck und die Überzeugungskraft von außen wieder sichtbar werden muss, damit wir das Momentum, was wir mühsam kreiert haben, dass dieses Momentum nicht wieder verloren geht.
Ausgelotet werden soll auch, wie Waffenstillstände erreicht werden könnten.
Der Außenminister verhandelt in Saudi-Arabien, die Bundeskanzlerin in London. Die Deutschen aber sind skeptisch, was dabei wohl herauskommen kann. Im jüngsten ARD-Deutschland-Trend sagten 81% der Befragten, dass sie den Eindruck haben, dass die Bundesregierung die Flüchtlingssituation nicht im Griff hat. Die Sympathiewerte von Angela Merkel stürzten im Vergleich zum letzten Monat um 12% ab. Sie liegen jetzt bei 46%. Gleichzeitig erreicht die rechtspopulistische AfD bei der Sonntagsfrage 12% und würde bei einer Bundestagswahl jetzt drittstärkste Partei im Bundestag nach Union und SPD. Ich habe Dietmar Riemer in Berlin gefragt, was diese Umfrageergebnisse für die Politik der Bundeskanzlerin bedeuten.
Ganz praktisch bedeutet das für die Politik der Kanzlerin erstmal gar nichts. Sie macht das, was sie angekündigt hat. Jetzt wird dieses sogenannte Asylpaket 2 durchgesetzt. Das ist ja schon eine erhebliche Verschärfung der Gesamtsituation für die Flüchtlinge. Aber das wird nicht dazu führen, dass wir jetzt signifikant weniger Flüchtlinge ins Land bekommen. Die Kanzlerin hat ja schon in Aussicht gestellt, dass sie nach dem nächsten EU-Gipfel, das ist Mitte Februar, so eine Art Zwischenbilanz ziehen wird. Und aus diesen Andeutungen kann man ja entnehmen, dass wenn sich bis dahin auf europäischer Ebene nichts tut, hier in Deutschland vermutlich die Asylpolitik und die Aufnahmepolitik sich anders darstellen wird. Kurzum, ich erwarte keine 180-Grad-Drehung, aber doch so um die 120 Grad.
Ist denn die Union überhaupt noch bereit, der Kanzlerin einen gewissen Spielraum zu lassen?
Das ist schon der Fall, aber man muss da nochmal auf das Datum schauen, nächster EU-Gipfel. Die Kanzlerin muss da mit einem wirklich harten, guten Ergebnis für Deutschland nach Hause kommen. Sollte ihr das nicht gelingen, sollte ihre europäische Karte nicht stechen, von der sie die ganze Zeit glaubt, dass das erfolgreich sein wird, dann wird der Spielraum für sie enger, dann wird es in der Fraktion schwieriger und dann werden, glaube ich, auch die nervös werden, die heute noch fast bedingungslos der Kanzlerin die Stange halten.
Und was wäre dieses harte, gute Ergebnis, das Sie eben angesprochen haben?
Das harte und gute Ergebnis eines EU-Gipfels, das wäre die gerechte und schnellere und bessere Verteilung der noch ankommenden Flüchtlinge in ganz Europa. Kurz, dass eine Quote eingeführt wird, so eine Koalition der Willigen. Alle werden ja nicht mitmachen, aber es wird nicht so weitergehen können, dass Frankreich zum Beispiel so gut wie gar keine Flüchtlinge aufnimmt.
Beim ARD-Deutschlandrand haben sich 63% der Befragten für eine Einführung einer Flüchtlingsobergrenze ausgesprochen. Nur ein Drittel war dagegen. Angela Merkel hat das bisher abgelehnt. Aber wird sie am Ende nicht doch auf die Linie von CSU-Chef Horst Seehofer einschwenken müssen?
Es wird vermutlich keine Obergrenze geben in dem Sinne, dass man sagt, wir nehmen jetzt hier eine feste Zahl und der Erste, der drüber liegt, der kommt nicht mehr rein, sondern es wird von Kontingenten die Rede sein, es wird von Größenordnungen die Rede sein. Das wird auf jeden Fall kommen, aber eine richtig konkrete, harte Zahl ist politisch praktisch auch gar nicht definierbar.
Das klingt für mich jetzt aber so, dass ganz egal, was passiert, Angela Merkel die führende Politikerin in der Union bleiben wird, Ihrer Meinung nach.
Das erwarte ich. Ich glaube eher, dass Angela Merkel nach dem EU-Gipfel, sollte es notwendig werden, versuchen wird, sich an die Spitze einer politischen Bewegung zu stellen, die sagt, wir müssen unsere Flüchtlingspolitik, unsere Aufnahmepolitik ändern. Das muss sie natürlich argumentativ klug vorbereiten, damit das auch glaubwürdig ist. Aber es ist doch nicht ganz auszuschließen, dass sie vielleicht dann doch einräumt und sagt, meine europäische Karte hat nicht gestochen, darauf habe ich gesetzt und ich trete zurück. Das ist nicht ganz auszuschließen, aber das erwarte ich nicht.
Sagt Dietmar Riemer aus Berlin. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Seit die Flüchtlinge über die Balkansroute nach Westeuropa kommen, fällt der Blick auf Griechenland. Vor allem im Zusammenhang mit der Frage, warum das Land die Flüchtlinge nicht abhalten kann und ob es sie nicht wenigstens ordentlich registrieren kann. Die Lage in Griechenland selbst, das ja nach wie vor unter den Folgen der Finanzkrise leidet, haben viele verdrängt. Ministerpräsident Tsipras versucht, die Reformen umzusetzen, die die internationalen Geldgeber von ihm verlangen. Mit Streiks und Demonstrationen haben mehrere hunderttausend Griechen heute dagegen protestiert. Aus Athen, Wolfgang Landmesser.
Schon lange waren nicht mehr so viele Menschen gegen die Regierung auf der Straße. Zehntausende zogen durch die Athener Innenstadt, vorbei an den heruntergelassenen Rollläden von Geschäften und Banken. Hände weg von unseren Renten, lautete eine Parole. Der Arbeitsminister soll seine Familie mal mit 360 Euro im Monat ernähren, eine andere. Die Gewerkschaften der Staatsbediensteten und der privaten Angestellten hatten zum Streik aufgerufen. Verbände von Freiberuflern schlossen sich an. Durch die geplante Rentenreform sollen die Beiträge für Rechtsanwälte, Ärzte oder Ingenieure steigen. Schon jetzt würden viele seiner Kollegen nicht genug verdienen, um die Beiträge zur Rentenversicherung zahlen zu können, sagt Yannis Marmaras von der Vereinigung der Physiotherapeuten. Mit der geltenden Rentenversicherung können schon 30% der Physiotherapeuten ihre Beiträge nicht zahlen. Wenn das neue Rentengesetz durchkommt, werden es 70% sein. Und die werden dann nicht mehr versichert sein. Auch Panayotis Vroutsos, Präsident des Verbandes der Tourismusangestellten, fürchtet große Einbußen für seine Mitglieder. Die Rentenreform sieht vor, die vielen verschiedenen Pensionskassen für unterschiedliche Berufe zusammenzulegen. Unsere Arbeit ist saisonabhängig, das heißt, wir arbeiten nicht das ganze Jahr über. Wenn jetzt die neue Hyperkasse gebildet wird, werden viele keine Ansprüche mehr auf Leistungen haben, weil sie die Minimalbedingungen nicht erfüllen. Das öffentliche Leben in Griechenland war heute in weiten Teilen lahmgelegt. Metro und Busse in Athen fuhren nur, solange die Demonstrationen dauerten, um die Menschen in die Innenstadt zu bringen und wieder zurück. Taxifahrer schlossen sich dem Streik an. Die Fähren blieben in den Häfen und Flüge auf kleine Inseln fielen aus. Im ganzen Land demonstrierten hunderttausende Menschen, außer in Athen auch in Thessaloniki, Patras, Volos und Heraklion auf Kreta. Die Wut vieler Griechen bringt dieser Demonstrant auf den Punkt. Die Pläne, die sie jetzt beschließen wollen, sind einfach nicht tragbar. Wie sollen die Leute die Lasten dieser Rentenreform tragen können? Das ist einfach nicht möglich. Auch die Landwirte protestierten, wie schon seit Wochen. Mit ihren Traktoren hielten sie die Grenzübergänge nach Bulgarien besetzt. Dort gibt es lange Lkw-Rückstaus. Der Druck auf die Regierung von Ministerpräsident Alexis Tsipras ist groß, auch von Seiten der internationalen Geldgeber. Im Parlament verfügt Tsipras zusammen mit seinem Koalitionspartner der Rechtspartei Unabhängige Griechen nur über eine knappe Mehrheit. Andererseits wissen auch die meisten Oppositionsparteien, dass an der Rentenreform kein Weg vorbeiführt. Das griechische Rentensystem ist hochdefizitär. Die Reform wurde von Vorgängerregierungen immer wieder aufgeschoben.
CSU-Chef Horst Seehofer ist nach Moskau gereist. Betreibt er mit diesem Besuch eine Nebenaußenpolitik? Hat er sich bei seinem Gespräch mit Präsident Putin instrumentalisieren lassen, weil er ein Ende der Wirtschaftssanktionen gegen Russland in absehbarer Zeit forderte? Zum Abschluss seines Moskau-Besuches wies Seehofer solche Kritik zurück und er versuchte es mit einer Politik der praktischen Schritte. Aus Moskau, Nikolaus Neumeier.
Zum Abschluss der Moskau-Reise unterzeichnete Ministerpräsident Seehofer mit dem Oberbürgermeister der Stadt Moskau, Sobjanin, eine Vereinbarung, um die bereits bestehende Partnerschaft zu intensivieren. Bei der Zeremonie sprachen Seehofer und Sobjanin von einem optimistischen Zeichen.
Ich finde, wenn wir jetzt heute eine neue Vereinbarung unterzeichnen, dann sollte es auch aus unserer Sicht ein neues Kapitel auch sein, ein neuer Impuls.
Bei den Gesprächen in Moskau waren vor allem die Ukraine-Krise und die gegenseitigen Sanktionen ein Thema. Seehofer erwartet hier in den nächsten Monaten eine Debatte über eine mögliche Abschaffung der Sanktionen.
Die Welt ist kompliziert und das ist deutlich geworden in dem Gespräch, aber nicht im Sinne einer Ernüchterung, sondern nochmal im Sinne einer Selbstvergewisserung. Ich bin trotzdem sehr zuversichtlich, dass wir das überwinden können.
Der russische Präsident Putin, so der Eindruck der bayerischen Delegation, habe erkennen lassen, dass er an einer Normalisierung der Beziehungen zum Westen und speziell zu Deutschland interessiert ist. Der mitgereiste ehemalige Ministerpräsident Edmund Stoiber bilanzierte, Russland will alles tun, um die Beziehungen zu verbessern.
Julian Assange, der Gründer der Enthüllungsplattform WikiLeaks, lebt seit Juni 2012 in der Botschaft von Ecuador in London. Er hat sich dorthin geflüchtet, um einer Auslieferung nach Schweden zu entgehen und womöglich dann noch einer Überstellung in die USA. Eine UN-Arbeitsgruppe hat Assange Aufenthalt in der Botschaft in London nun als illegale Inhaftierung eingestuft. Aus Stockholm, Carsten Schmiester.
Eine Sprecherin des Außenministeriums in Stockholm hat bestätigt, was der britische Sender BBC meldet. Nach Einschätzung einer Arbeitsgruppe der Vereinten Nationen sitzt Julian Assange gegen geltende internationale Abmachungen in der ecuadorianischen Botschaft in London fest. Und zwar seit gut 3,5 Jahren. Assange wird laut BBC in dem Bericht als politischer Flüchtling bezeichnet, dem man das Recht genommen habe, nach Ecuador zu reisen und dort im Asyl zu leben. Gegen den 44-Jährigen liegt ein internationaler Haftbefehl vor. Die schwedische Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung. Mit seiner Flucht in die Londoner Botschaft Ecuadors hatte sich Assange der drohenden Festnahme und Auslieferung nach Schweden entzogen. Er selbst bestreitet die Vorwürfe, nennt sie politisch motiviert und fürchtet, von Schweden an die USA ausgeliefert zu werden. Auf der von ihm gegründeten Enthüllungsplattform WikiLeaks waren geheime militärische und diplomatische US-Dokumente veröffentlicht worden. Assange selbst hat für den Fall, dass die UN-Gruppe seine Quasi-Inhaftierung für illegal erklärt, die sofortige Rückgabe des Reisepasses und die Einstellung der Verfahren gegen ihn verlangt. Großbritannien geht darauf offenbar nicht ein. Man werde ihn beim Verlassen der Botschaft festnehmen, hieß es. Und auch Schweden zeigt sich in einer ersten Stellungnahme unbeeindruckt vom Bericht der UN-Arbeitsgruppe. Dessen Ergebnis stehe im Widerspruch zur Einschätzung der Stockholmer Justiz, sagte die Sprecherin des Außenministeriums dem ARD-Studio Stockholm. In der Sache werde sich die schwedische Regierung aber erst morgen äußern. Dann soll der Assange-Bericht der Vereinten Nationen offiziell vorgestellt werden.
Die Chinesen sind auf Einkaufstour in Europa und jetzt planen sie in Deutschland ihren bisher größten Coup. Die Holding Beijing Enterprises will den Abfallkonzern EEW aus Helmstedt für gut 1,4 Milliarden Euro kaufen. Das wäre die bisher größte Direktinvestition aus China in ein deutsches Unternehmen. Franka Welz.
Bei EEW ist der Name Programm. EEW steht für Energy from Waste, also Energie aus Müllgewinnen. Das Unternehmen aus Niedersachsen betreibt 18 Anlagen, unter anderem in Hannover, Helmstedt und Hamburg-Stapelfeld. In diesen Anlagen erzeugt EEW aus Abfall Prozessdampf für Industriebetriebe, Fernwärme für Wohngebiete und Strom für umgerechnet 700.000 Haushalte. Das ist durchaus lukrativ. EEW erwartet für das abgelaufene Jahr einen Gewinn von 190 Millionen Euro, hat im Jahr 2014 fast 540 Millionen Euro umgesetzt. Mit dem neuen Zukauf will die chinesische Regierung offenbar Chinas Müllproblem besser in den Griff bekommen und sich dafür das Fachwissen des deutschen Unternehmens zunutze machen. Beijing Enterprises gehört der Stadtregierung von Peking und betreibt das Müllmanagement der Stadt. Nach Schätzungen der chinesischen Regierung türmen sich 7 Milliarden Tonnen Abfall auf Chinas Müllhalden. Das Bundeswirtschaftsministerium muss dem Verkauf noch zustimmen.
Weiberfastnacht. Wird das auch in diesem Jahr der Auftakt sein für fröhliche Tage im Straßenkarneval? Nach den Vorfällen der Silvesternacht in Köln und anderen deutschen Städten wurde diese Frage immer wieder gestellt. Aber die Rheinländer lassen sich ihren Karneval nicht verderben und in Köln etwa traf Jochen Hilgers bisher nur auf lachende Gesichter.
3, 2, 1, hey!
So fröhlich, so ausgelassen wurde auf dem Altermarkt selten gefeiert, sagten langjährige Beobachter nach dem offiziellen Start in den Straßenkarneval um 11.11 Uhr. Und das bei strömendem Regen. Bis zum Nachmittag waren vermutlich auch darum laut Polizei und Ordnungsamt deutlich weniger Menschen in der Altstadt unterwegs. Auf jeden Fall mischten sich auch in diesem Jahr viele tausend auswärtige Besucher unter die feiernden Kölner, ohne Bedenken oder Sorgen.
Ich denke, man sollte sich nicht einschüchtern lassen.
Ich weiß, dass wir ja dieses Jahr hier sehr beschützt werden. Ein großes hier an alle Polizisten, die uns beschützen.
Bange machen, wie man bei uns hat, gilt nicht. Wenn ein Mann zu mir kommt und die will was von mir, ich habe dicke Knien.
Die Polizei hatte im Vorfeld gebeten, auf martialische Verkleidung zu verzichten und keine Waffenattrappen mitzubringen. Viele haben sich daran gehalten. Vor allem junge Frauen wählten heute früh beim Griff in den Kleiderschrank die auch sonst übliche freizügige Bekleidung.
Kurze Hose, Strumpfhose, ein Hemd. Einfach das anziehen, wozu man Lust hat. Wir lassen uns den Karneval nicht verderben. Eine schwarze kurze Hose und ein Kleidchen drüber, damit es nicht ganz so kurz ist.
Die Ereignisse der Silvesternacht spielten bei der Kleiderwahl also offenbar keine Rolle. Dafür hatten viele Frauen die Handtasche anders gepackt.
Meine Mutter meinte, hat mir Pfefferspray gegeben und ich soll aufpassen und nicht verloren gehen, aber sonst.
Ich habe mir tatsächlich auch diesen Alarmknopf gekauft. Ich weiß nicht, ob das so bekannt ist, das ist so ein Alarm. Wenn man das rauszieht, dann gibt es einen sehr hohen Sirenenton ab. Und das habe ich mir gekauft und das habe ich auch dabei.
Die Kölner Oberbürgermeisterin feierte heute Premiere. Zum ersten Mal empfing sie Karnevalisten und das Dreigestirn im Rathaus und beteiligte sich danach am Zählkommando. Die neue Oberbürgermeisterin zeigte sich beeindruckt.
Mir geht schon das Herz auf, ne? Wenn morgens die blauen Funken ins Rathaus kommen und wenn immer mehr. Und dann das Dreigestirn. Das ist schon auch feierlich und zeigt unsere Tradition.
Bis zum Nachmittag weitgehend beschäftigungslos blieben die Mitarbeiter des Ordnungsamtes, die gegen die Wildpinkler vorgehen sollten. Mindestens 60 Euro plus Verwaltungsgebühr kostet das mittlerweile. Das scheint abzuschrecken. Außerdem schützten die roten Funken am Mittag den Kölner Dom mit einer Menschenkette, symbolisch für Wildpinklern, wie Präsident Heinz-Jürgen Hunold erzählte.
Ich denke, dass es einfach mal wichtig ist, auch mal ein bisschen karnevalistisch Kultur und Flagge zu zeigen, wie man mit Deutschlands berühmtestem Denkmal und eigentlich auch heiligem Ort umgehen muss.
In diesem Jahr ist das Medieninteresse gigantisch. In der Altstadt fällt man förmlich über Fernsehteams aus aller Herren Länder. Das Pressezentrum war den ganzen Tag über stark frequentiert. Julien Beaumont vom Fernsehsender TF1. Es gibt ein großes Interesse an dem Thema. Hauptsächlich fragt man sich in Frankreich, wie schafft es Deutschland, die Sicherheit bei Großereignissen zu gewährleisten? Wir haben ja bald den Nationalfeiertag am 14. Juli und stellen uns die Frage selber. Und die anderen Hauptstädte müssen sich natürlich momentan auch die Sicherheitsfrage stellen. Bis zum Nachmittag hatten Polizei, Ordnungsamt und Sicherheitskräfte die Lage im Griff. Besorgt zeigte sich der Feuerwehrchef über das schlechte Wetter. Das führe zur Überfüllung der Kneipen und damit zu drohenden Kreislaufkollapsen. Ein Problem, mit dem die Sanitäter aber wohl fertig werden können.
Die letzten tollen Tage haben begonnen. Köln feiert und nicht nur Köln. Das war Jochen Hilgers. Und das war das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Mein Name ist Ulrike Bosse.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.